Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Marion Hübinger. Hallo Marion, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Emilia, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin seit 10 Jahren Autorin ungefähr oder seit 10 Jahren schreibe ich. Ich habe mich tatsächlich in ein Leben voller Bücher eingenistet und arbeite nämlich hauptberuflich als Buchhändlerin in einer kleinen Sortimentsbuchhandlung und ich liebe diesen Beruf. Und damit es nicht noch mehr Bücher werden, habe ich irgendwann angefangen, aus dem vielen Schreiben, was ich schon immer gemacht habe, Bücher zu schreiben. Und jetzt habe ich 8 Bücher und 3 Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht. Und angefangen habe ich mit Fantasy im Jugendbuch, aber ich liebe die Genrevielfalt und werde auch in Romance dieses Jahr noch veröffentlichen und in ein paar Wochen sogar ein Kinderbuch für kleine Kinder. Ich lebe in München, habe eine wundervolle Familie, 3 mittlerweile erwachsene Töchter. Und ich bin sehr, sehr gerne in der Natur. Also mich zieht es in die Natur und tatsächlich sind ganz viele Buchseiten draußen im Freien, am Meer, an einem See oder mit Blick auf die Berge gefüllt worden. Und ja, vielleicht noch zu einem Hobby. Neben dem Lesen, was ich natürlich auch ganz, ganz gerne mache und viel, tanze ich auch. Und zwar regelmäßig wirklich Paartanz in einem Tanzkreis und auf Bällen. Das ist somit das Musik und Bücher und Tanzen. Das ist so mein Leben.
Ja, das war ein ganz spannendes Leben. Du bist sehr kreativ, höre ich raus. Das ist super.
Ja.
Aus welchem Buch liest du heute?
Ich habe den ersten Band von Nachtfunke mitgebracht. Das ist meine High-Fantasy-Dilogie, die im Tagträumer Verlag erschienen ist. Der erste Band, aus dem ich heute lesen werde, ist 2019 erschienen, der zweite 2020. Und das ist High Fantasy, die für mich auch so ein bisschen in Anlehnung an meine große Liebe zu Tolkiens Herr der Ringe entstanden ist. Damit bin ich nämlich groß geworden als Jugendliche und habe in dieser Welt viel gelebt. Und jetzt hat sie mich irgendwie, hat es einen Bogen geschlagen und ich bin wieder dort gelandet und konnte mir eine ganz eigene Welt ausdenken. Und das macht sehr, sehr viel Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Ich bin natürlich jetzt sehr neugierig. Magst du gleich mal anfangen?
Ja, ich hatte eigentlich überlegt, den Klappentext noch zu lesen, aber vielleicht kann ich einen kleinen kurzen Satz dazu sagen. Oder ich lese den Klappentext noch vor. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ein verwegener Krieger und eine junge Seherin, verbunden im Schicksal, vereint im Kampf. Inmitten der unwegsamen Berge der Moragen lebt der stolze Stamm der Laxis, angeführt durch den Krieger Fino. Um eine der ihm Anvertrauten zu retten, muss er dem gegnerischen Clan der mächtigen Tuns die Stirn bieten. Im bevorstehenden Kampf bekommt er ungeahnte Hilfe von einer jungen Seherin, die drohende Gefahr durch die Schleier der Vorsehung erkennen kann. Doch Finos Entscheidung ist weitreichender, als er zunächst angenommen hat. Ja, und jetzt nehme ich euch direkt mit in den Prolog und werde auch einen Teil vom ersten Kapitel lesen. Prolog. Sie weiß nicht, ob sie dem Halblicht trauen soll. Dort, wo die Weltengrenzen verschwimmen, wo ihre Gedanken fliehen und sie davon träumt, eine andere zu sein. Eine, die geliebt wird, nicht die unerwünschte Tochter, nicht die Auserwählte, nicht diejenige, auf deren Schultern die Zukunft ihres Stammes liegt. Das Halblicht irrt nicht. Irgendwo hinter den Bergketten der Moragen wird ein neuer Anführer erwählt, einer, der zu großen berufen ist. Sie weiß nicht, wer er ist. Er rührt ihre Seele, ihr Bran, selbst durch die Schleier des Halblichts. Ob er davon weiß, so wie sie, die mehr sieht als das, was das bloße Auge offenbart? Ich habe sie in meinen Träumen erlebt. Unzählige Male, groß und schlank, mit stolz erhobenem Haupt. Ihr weiß-blondes Haar umgibt sie wie ein leuchtender Kranz. Bist du eine Kriegerin? Wann immer ich mich ihr in meinen Träumen nähere, geht sie in Flammen auf, rot glühend wie der Abendhimmel hinter meinem Dorf. Daran muss ich in dieser Nacht denken, während ich in der Hütte liege und in die Dunkelheit starre. Erzähl uns von deiner Liebsten, Fino, necken mich die Männer, Krieger wie ich selbst, mit denen ich schon lange das Lager teile. Wer ist die Auserkorene, der du dein Herz schenken wirst? Ich seufze leise. Mir ist bewusst, dass alle im Dorf auf meine Wahl warten. Schon morgen werde ich ein Anführer sein, angesehener als viele andere, mein Körper gestählt vom harten Training eines Kriegers. Mit 22 Lebensjahren hat manch anderer seine Seelenpartnerin längst erwählt. Und doch ertappe ich mich dabei, Nacht für Nacht von einer Fremden zu träumen. Sie sagen, es ist wichtig, den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. Was kann ich dafür, dass mein Bran stumm bleibt, dass nicht eine der jungen Frauen unseres Stammes mein Herz erzittern lässt? Wenn Sie davon sprechen, dann von diesem Augenblick, der alles im Leben verändern kann, der nicht mehr als einem Windhauch gleicht und das Bran wie einen saftigen Grashalm in Schwingung bringt. Ich sollte mit den jungen Männern mitreden, statt mich zu fragen, was ich falsch mache. Wie schon so oft spüre ich den Kloß, der meinen Hals beengt. Es sind die Worte meiner Mutter, an die ich mich erinnere, obwohl ich damals noch ein kleiner Junge gewesen war. Ihre Augen hatten geleuchtet, als sie davon sprach, dass jedermann wisse, wenn er der einen gegenüberstünde und dass die Frau sich glücklich schätzen könne, die ich einst erwählen würde. Es gibt Wichtigeres, sage ich kurz angebunden und hoffe, sie belassen es dabei. Ha, Kanoa mag viel von dir halten, Fino. Der Fortbestand des Stammes steht dennoch an erster Stelle. Und geschadet hat es noch niemanden. Ein wüstes Gejohle folgt auf diese Worte. Ob die Männer meinen finsteren Blick richtig deuten würden, wenn sie ihn sehen könnten? Als Krieger diene ich dieser Aufgabe auf meine Weise Tag für Tag. Warum soll ich mich also drängen lassen? Warum nicht warten, bis ich mir sicher bin, dass ich sie gefunden habe, diejenige, die auch meine Mutter mit offenen Armen empfangen hätte, wenn sie noch lebte? Die Erinnerungen an sie verblassen mit jedem Lebensjahr. Tief in mir weiß ich, dass ich an ihren Wahrheiten festhalten muss, um sie nicht ganz zu verlieren. Mutter, sag mir, wer ist die eine? Vielleicht wüsste sie die Antwort. Lasst mich in Ruhe damit. Die Männer lachen, als hätte ich einen Witz gemacht. Wie soll ich heute an Schlaf denken, in dieser Nacht vor dem großen Tag, an dem ich eine derart bedeutende Rolle in unserem Stamm übernehmen werde? Ich verschränke die Hände unter meinem Kopf. Großzügig dulde ich ihre Späße, die sie auf meine Kosten machen, solange ich noch einer von ihnen bin. Genau wie ihre gut gemeinten Ratschläge. Denn es wird die letzte Nacht sein, in der ich mit ihnen in dieser Hütte schlafen werde. Eher früher als später wirst du eine Frau erwählen müssen, Fino, denn ein Anführer braucht eine Frau an seiner Seite. So wird es von den Alten erzählt. Neben mir raschelt es, weil sich Inde, mein langjähriger und bester Freund, auf seinem Lager zu mir dreht. Seine kritische Miene, bei der er die knollige Nase nach oben zieht, kann ich mir nur allzu gut vorstellen. Tatsächlich weiß ich seine Sorge zu schätzen, doch auch er kann mir nicht helfen. Vielleicht wäre mein Leben weniger kompliziert, wenn ich nicht an Kanoas Seite zu ihrem nächsten Kriegeranführer ausgebildet worden wäre. Dann wäre ich einer von ihnen und keiner hätte mehr als nur einen flüchtigen Gedankenblitz für mich übrig. Stattdessen liege ich heute Nacht wach und denke an die Frau aus meinen Träumen. Lebt sie in meiner Welt? Manchmal erahne ich die Umrisse von Bergen. Nur fürchte ich, es könnte überall sein. Werde ich sie je finden? Erst letzte Nacht war ich ihr näher als jemals zuvor. Nebel umhüllte ihre Gestalt, ihre Arme waren zum Gebet ausgebreitet und die Augen geschlossen. Ich hätte stehen bleiben sollen. Eine helle Stichflamme schoss aus dem Nebel hervor, kaum dass ich den ersten Schritt auf sie zugemacht hatte. Mit einem unterdrückten Schrei war ich aufgewacht. Mein Herz, es bangt um sie. Nachtfunke, der zu Asche zerfällt. Wer bist du? Kapitel 1. Wirst du meine Krieger anführen, Fino von den Laxes, so wie ich es dich gelehrt habe? Mein Hals fühlt sich trocken an. Ich versuche, mich leise zu räuspern. Auch wenn ich schon lange wusste, dass dieser Tag kommen würde, wühlt mich Kanoas Ansprache mehr auf, als ich mir selbst eingestehen möchte. Ein Anführer. Ich? Bin ich das wirklich? Und will ich es überhaupt sein? Selbst wenn ich mein ganzes Leben genau darauf vorbereitet worden bin. Erst von meinem Vater, später von Kanoa, unserem Stammesältesten. Keine Worte meines Vaters waren gewichtiger als die, als er mir sagte, dass ich für diese Aufgabe geboren wurde und mir im selben Atemzug verbot, jemals Schwäche zu zeigen. Mich schaudert es nach wie vor, wenn ich daran denke. Die Härte meines Vaters, die mein Leben mehr geprägt hat, als mir lieb ist. Seine schnelle Zunge, die gnadenlos das Schwert gegen jeden führt, der ihm in die Quere kommt. Auch gegen mich. Wie hätte ich ihm als Junge gewachsen sein sollen? Seine Rolle als Vater, die nie eine fürsorgliche gewesen war, hat er an dem Tag verwirkt, als er mich nach Mutters Tod aus seinem Leben ausschloss. 3 Wildschweine. So viel war es ihm wert, dass Kanoa mich an seiner Stadt zum Krieger erzog, weil ich seiner neuen Gefährtin ein Dorn im Auge war. Ich schlucke die Bitterkeit herunter, denn der Älteste hat dank seiner Güte wieder wettgemacht, was ich bei meinem Vater an Lieblosigkeit erlebt habe. Trotz allem war es ein einsamer Weg, den ich mit 10 Lebensjahren an der Seite von Kanoa einschlug, der für mich so etwas wie ein Vorbild wurde, obwohl er nur mein Lehrer war. Weder Vater noch Mutter, die ich stolz machen konnte. Und heute? Nicht ein Blatt, das ich nicht wende, weil ich nach Gewissheit suche. Ist dies der richtige Weg? Ich bin im Zeichen des Schwertes geboren. Mein Krafttier ist der Widder. Geboren, um mich zum Wohl der Gemeinschaft in deren Dienst zu stellen. Unser Stamm führt mir gerade mit seiner Ehrerbietung mehr als deutlich vor Augen, was das wirklich bedeutet. Der Platz um den steinernen Kreis, an dem wir uns für wichtige Zusammenkünfte versammeln, ist voller Menschen, die mich erwartungsvoll ansehen. Auch mein Vater müsste unter ihnen sein, nur ist er der Letzte, den ich sehen will. Jetzt oder nie. Ich strecke meinen Rücken durch und zögere nicht mehr länger. Der Widder, der erst vor wenigen Tagen in meinen Oberarm geritzt wurde, bäumt sich wild auf. Er ist genauso bereit wie ich. Kraftvoll schlage ich die rechte Faust zum Zeichen der Zustimmung auf meine linke Brust, dorthin, wo mein Bran verborgen liegt. Höre ich da ein leises Aufatmen in der Reihe hinter mir? Inde hat mich bis zuletzt damit aufgezogen, dass Bane, Kanoas Erstgeborener, die Rolle sofort an sich reißen würde, sollte ich kneifen. Wir beide wissen, dass Bane ein Hitzkopf ist und ein umso schlechterer Anführer wäre und dass er mich hasst, weil sein eigener Vater mich ihm vorgezogen hat. Ich hole tief Atem. Meine Stimme klingt fest, als ich die Worte spreche, die genau jetzt von mir erwartet werden. Ja, ehrwürdiger Kanoa, ich werde deine Axt und dein Speer sein. Möge ich ein würdiger Nachfolger sein. Wie auf Kommando schlagen alle Männer ihre Fäuste auf die Brust und rufen im Takt meinen Namen. Die Frauen beginnen mit den Füßen auf den trockenen Boden zu stampfen, selbst die Kinder schreien. Fino, Fino! Mein Herz pocht im Gleichtakt mit den Stimmen. Stolz fließt durch mich hindurch wie flüssige Bronze. Die Entscheidung ist gefallen. Fortan bin ich nicht mehr der, der ich zuvor war. Kanoa weist mir den Platz zu seiner Linken. Er steht vor dem mächtigen Stein, der die Form eines Schildes hat und ihm als Stammesältesten gebührt. Nun ergreift er mit einem wissenden Lächeln meine Hand, um sie in die Höhe zu recken. Jetzt ist es soweit. Alle Dorfbewohner, einer nach dem anderen, kommen auf mich zu und berühren mich mit meinem Namen auf den Lippen. Manche streifen den Widder an meinem Arm nur ehrfürchtig. Andere lassen ihre Hand darauf ruhen und spüren seiner Kraft nach. Der Segen jedes Einzelnen stärkt mein Bran und mein Bewusstsein, wie groß das Vertrauen meines Stammes in mich und meine ehrenvolle Aufgabe ist, selbst jetzt in diesen friedvollen Zeiten. Sehr viel später an diesem Abend, als ich im Rund mit vielen unserer Dorfbewohner, meinen Freunden, Kriegern und den alten Männern sitze und mich mit ihnen an dem frisch erlegten Bock erfreue, lasse ich meinen Blick durch die Hütte der Ältesten schweifen. Hierhin hatten wir uns zurückziehen müssen, als sich die ungestümen Regenwolken über die Berge gestürzt und in unserem Tal ergossen hatten. Die Hütte ist die größte in unserem Dorf, einst mit den höchsten Stämmen der Birken erbaut, die es in unserem Tal zu finden gibt. Der Boden ist mit Steinen ausgelegt, die auf wundersame Weise die Wärme des Tages speichern. Die Ältesten reden mit erregten Gemütern. Nicht nur auf ihren Gesichtern hat sich die Wärme des Feuers niedergelegt. Die meisten Frauen sind längst in ihren Hütten, kümmern sich um die Kinder oder erzählen ihre eigenen Geschichten. Trotzdem kommt es mir so vor, als spürte ich weiterhin die vielen sehnsuchtsvollen Blicke, die mir die Jüngeren unter ihnen zugeworfen haben, heute ganz besonders. Alle Bäuche sind gut gefüllt und das Kräuterwasser hat viele Runden gemacht. Ich ertappe Kanoa dabei, wie sich sein Geist bei geschlossenen Augen für einen Moment davonschleicht. Ja, er kann zufrieden sein. Wie es der Rangfolge entspricht, sitze ich neben Bane, Kanoas ältestem Sohn. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich einen Platz möglichst weit weg von ihm wählen, denn er lässt mich selbst heute nicht vergessen, dass ich ihm bei seinen Plänen im Weg stehe. Pläne. Oder wohl eher Hoffnungen, seinen Vater endlich stolz zu machen. Wobei meist das Gegenteil der Fall ist. Mit Schrecken stelle ich fest, dass er die Schale Kräuterwasser einige Male zu oft angesetzt hat. Das Wanken eines altersschwachen Baumes ist nichts gegen das seiner Stimme.
»Und, Fino, hast du jetzt alles, was du begehrst?«
sagt er mit vollem Mund, während der Saft der roten Beeren an seinem Kinn heruntertropft.
»Die Frauen werden sich jetzt erst recht um dich reißen.«
In seinen Augen blitzt der blanke Neid auf. Ich presse die Lippen zusammen, um nicht zu sagen, was ich hinterher bereue. Was kann ich dafür, dass mich die jungen Frauen kaum aus den Augen lassen? Sie haben es sich heute nicht nehmen lassen, wieder und wieder den Widder an meinem linken Arm zu berühren. Er ist ein mächtiges Zeichen, das eines Kämpfers und starken Beschützers. Wie könnte ich es ihnen verdenken, wenn sie versuchen, meinen Bran für sich zu erwecken? Als Anführer der Krieger nehme ich fortan eine besondere Stellung in unserem Stamm ein, eine, die selbst mich mit Ehrfurcht erfüllt, wenn ich daran denke. Ich kenne nichts anderes als das Leben eines Kriegers. Ich bin einer von ihnen. Die meisten meiner Krieger überragen mich zwar an Größe, dafür steche ich wegen meines hohen Haarkamms, der einer gestutzten Pferdemähne ähnelt, überall hervor. Automatisch greife ich nach dem Zopf, den ich heute dazu im Nacken gebunden habe. Er und das neue Gewand aus der Haut des Widders, den ich eigenhändig erlegen musste, legen Zeugnis davon ab, dass ich ab jetzt derjenige bin, der Entscheidungen zu treffen hat für unseren gesamten Stamm. Und genau das ist es, was Bane noch viel mehr ärgert. Seine Brust glänzt im Schein der Fackeln, sie ist muskulöser als manch andere. Ich kann nicht leugnen, dass er einer unserer besten Krieger ist. Allerdings haftet ihm dank seines hitzigen Temperaments der Ruf an, oftmals launisch, wenn nicht gar kopflos zu handeln.
»Lass gut sein, Bane. Heute ist keine Nacht zum Streiten.«
»Pah«, schnaubt er leise, damit es nur für meine Ohren bestimmt ist. »Dieser Abend, der bedauernswerte Fino, ohne Mutter aufgewachsen, vom eigenen Vater abgeschoben, bla bla bla. Ich kenne die Geschichten, die das Herz meines Vaters erweicht haben. Warum sonst hätte er dich wählen sollen? Welche Heldentat hast du vollbracht, um dir die Rolle des Anführers zu erwerben? Was finden die Frauen nur an dir?« Ich weiß, worauf Bane anspielt. Im Zweikampf stehen wir beide auf Augenhöhe, aber mein Schicksal umweht mich wie der Duft verbrannter Kräuter. Die jungen Frauen schreckt das nicht, im Gegenteil. Vielleicht wäre es leichter, wenn ich heute Abend eine von ihnen erwählt hätte. Einen Krieger an ihrer Seite zu haben, bedeutet für die Frauen, dass ihr Ansehen steigt und dass sie damit das Anrecht auf eine eigene Hütte erwerben. Bane winkt mit der Schale Kräuterwasser vor meinen Augen herum. Er leckt sich mit der Zunge über den Mund. Ist das sein Trick? Geheimnisvoll wirken, damit das die Frauen noch mehr anstachelt? Wenn du es genau wissen willst, ich halte dich einfach für feige. Ein Krieger feige zu nennen, grenzt an die schlimmste Beleidigung. Schräg hinter mir stöhnt nicht nur Inde laut auf. Mein Kopf zuckt kurz zu ihm und ich schüttle ihn andeutungsweise. Mir ist bewusst, was mein Freund gerade denkt. Wehr dich endlich gegen diesen Idioten, sonst wird er dir weiter das Leben zur Hölle machen. Doch ich wäre nicht gerade heute zum Anführer von unseren Kriegern gemacht worden, wenn mich nicht eine wesentliche Eigenschaft kennzeichnet, die weder Bane noch Inde haben. Besonnenheit. Einer der Gründe, warum Kanoa mich seinem eigenen Sohn vorgezogen hat. So, hier würde ich erstmal einen kurzen Break machen.
Dann lass uns doch gleich mal über deine Figuren sprechen. Stell dir doch einfach mal vor.
Ja, also jetzt hat man ja vor allem Fino, den jungen Krieger und jetzt Kriegeranführer kennengelernt. Von dem ist ja einiges schon erzählt worden. Er hat tatsächlich ganz besondere Eigenschaften und ich mag es, dass er so besonnen ist, dass er sehr geduldig ist und dass er auch nicht gleich den Streit sucht, im Gegensatz zu dem Bane, dem Sohn des Stammesältesten. Beide sind vom Stamm der Laxis. Und dieser Stamm, der hat sich in dieser Bergwelt der Moragen an einem Flussteil niedergelassen. Und sie beide sind sich nicht unbedingt die besten Freunde, aber dafür hat Fino den Inde, einen ja ebenfalls Krieger, mit dem er aber seit Kindheitstagen zusammen ist und in dessen Familie er auch ab und zu so aufgenommen wurde wie in einer Familie, weil er ja die eigene selber nicht so hatte. Und ich denke, das sind jetzt die wichtigsten, die hier eingeführt worden sind. Vom Prolog her darf man vielleicht noch erfahren, dass die Seherin Elin noch eine Rolle spielen wird, die man aber hier am Anfang des Buches immer nur an den Anfängen der Kapiteln erlebt, wie sie versucht, durch ihre Vorsehung zu sehen, was kommen wird. Und sie versucht auch dann das Schicksal von Fino ein wenig zu lenken, zu leiten. Ja, aber darüber will ich natürlich noch nicht so viel erzählen.
Du hältst die Spannung. Das ist gut.
ich kann auch noch mehr reden. So ist es nicht.
Aber das macht es sehr spannend. So kriegen die Hörer, also sie werden neugierig auf dein Buch, das ist doch perfekt. Wo spielt dein Buch?
Also das Land, in dem die Geschichte spielt, habe ich Arasien genannt, wobei man eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt kennenlernen wird, nämlich genau dieses eine Tal, in dem sich also der Stamm der Laxis angesiedelt hat. Der ist allerdings jetzt kein sehr großer Stamm. Der größte und mächtigste Stamm ist der Stamm der Thuns und die sind am anderen Ende mehrere Tagesritte mehrere Tage entfernt. Am Anfang dieses Tals, da führt ein großer Fluss durch. Und umgeben ist dieses Tal eben von der Bergwelt, von den kargen Bergen der Moragen. Und wenn man oben auf diesen Bergen ist, dann kann man natürlich folgen, dort natürlich andere Täler. Und auch dort haben sich Stämme niedergelassen. Aber wir werden jetzt, wie gesagt, erstmal dieses Tal kennenlernen. Und später auch noch einen dritten Stamm. Das ist dann der Stamm der Fens. Und die werden alle eine große Rolle spielen und besonders natürlich dann auch die Anführer und die Krieger, die ich jetzt schon eingeführt habe.
Jetzt darfst du es nicht weiter spannend machen. Am besten liest du gleich mal weiter.
ich habe mir gedacht, ich nehme euch gleich mal mit ins vierte Kapitel. Bisher hat man nämlich jetzt so ein bisschen den Fino besser kennengelernt. Man hat auch den Einblick in das Stammesleben bekommen. Man hat auch ein paar Frauen kennengelernt. Tatsächlich spielen auch da noch ein paar Frauen eine wichtige Rolle. Die Frauen haben bei diesem Stamm eher die Aufgabe, manche sammeln Kräuter, treiben Handel mit dem anderen Stamm, also mit den Thuns. Andere sind natürlich mehr für die Kinder zuständig. Also das ist schon sehr vom Leben dort eher so, wie wir das vielleicht aus so einem Setting steinzeitlich oder so kennen oder jungsteinzeitlich. Und jetzt nehme ich euch mit zu dem Ereignis, das eigentlich die ganze Geschichte erst ins Rollen bringen wird. Kapitel 4. Alles ist vorbereitet. Auf dem offenen Feuer schmort das Gemüse in großen Kesseln. Die mühsame Arbeit, das Getreide zu zermahlen, um zahlreiche Brotfladen zu backen, hat sich genauso gelohnt wie die Jagd. Frisches Fleisch brät auf langen Spießen, wartet nur darauf, dass hungrige Mäuler hineinbeißen. Der Duft nach Essen zieht durch das gesamte Dorf. Die allgemeine Aufregung ist überall zu spüren, macht die Männer genau wie mich unruhig und lässt die Frauen wie Ameisen zwischen den Hütten hin und her huschen. Ich bin stolz, ein Laxis zu sein. Heute mehr denn je. Egal, welche Fragen mich in manch finsterem Traum quälen, jetzt werde ich Kanoa zur Seite stehen, wie es sich für einen Kriegeranführer gehört. Die Thuns kommen mit großem Gefolge. Unser Kundschafter berichtet gegen Mittag von rassigen Wildpferden und Reitern in besten Gewändern, die sich dem Dorf nähern. Und er hat nicht übertrieben. Tane und sein Sohn Polis werden von einer nicht unbedeutenden Anzahl Krieger begleitet, deren Blicke prüfend über unsere Dorfbewohner schweifen. Zahlreich säumen diese den Platz des steinernen Kreises. Ihre Pferde haben die Tuns bei den neuen Überzäunungen, die eigens dafür gebaut wurden, in die Obhut unserer besten Tierhüter gegeben. Ich überlege mir, später einen Blick auf ihre Wildpferde zu werfen. Ihnen hängt der Ruf an, nur schwer gebändigt werden zu können. Zusammen mit 4 meiner besten Krieger, darunter Bahn und Rico, stehe ich hinter Kanoa, der bereits auf seinem Steinthron sitzt, um die Ankömmlinge zu begrüßen. Tane fällt mir sofort ins Auge. Er überragt alle Männer an Größe und trägt sein schlohweißes Haar wie ein Kranz um seinen Kopf. Spontan muss ich die Art bewundern, wie er die Macht eines Stammesführers ausstrahlt. Anders als Kanoa, der eher durch seine Bedächtigkeit und Bescheidenheit glänzt und für mich nach wie vor das größte Vorbild ist.
Seid gegrüßt, Tane von den Tuns, und auch ihr, Polis, Sohn des Tane, spricht Kanoa mit fester Stimme. Möge die Göttin Irsa über diese Zusammenkunft wachen und uns ihr Licht der Gnade schenken.
Wie von uns erwartet, senken wir Laxis unsere Köpfe, um der Göttin auf diese Weise unseren Respekt zu zeigen. Aus den Augenwinkeln bemerke ich überrascht, dass die Tuns dem nur vereinzelt Folge leisten. Wie eine frisch geschlüpfte Schlange kriecht das Misstrauen aus meiner Haut und nimmt von mir Besitz. Sind die Tuns auf einmal zu stolz, um die Göttin zu ehren? Ich höre Bahne neben mir die Luft zwischen den zusammengepressten Zähnen ausstoßen. Vielleicht bin ich nicht allein mit meinen Fragen. Auf ein Zeichen von Kanoa blicken wir wieder auf. Mir ist, als sähe ich die Tuns jetzt in einem anderen Licht. Die tief hängende Sonne schickt gerade ihre letzten Strahlen in unseren Kreis, sodass die Männer ihren Schatten auf uns werfen. Mein Herz hat Mühe, mit den Schlägen zurechtzukommen.
Sei gegrüßt, Kanoa von den Laxis, erwidert Tane.
Der tiefe, melodische Klang seiner Worte überrascht mich jedes Mal aufs Neue.
Es ehrt euch, dass ihr uns zu diesem besonderen Anlass so zahlreich empfangt.
Erneut höre ich Bahne neben mir. Er lässt zu Recht seinen Unmut heraus. Tane erwähnt ihn mit keinem Wort.
Nehmt Platz in unserem Kreis, speist mit uns und lasst uns in der Nacht friedlich auseinandergehen.
Bilde ich sie mir nur ein, diese unterschwellige Botschaft, die Kanoa mitschwingen lässt? Ich wünschte, ich hätte die Muße gefunden, mich mit ihm in Ruhe auszutauschen. Die Betriebsamkeit im Dorf, die Vorbereitungen und dazu meine neue Verantwortung als Kriegeranführer haben mir wenig Zeit gelassen, an seinen Gedanken Anteil zu haben. Besorgt runzle ich die Stirn. Der große Tane wird gewiss nichts tun, um den Frieden zwischen unseren Stämmen, der sein eigenes Werk war, zu gefährden. Ob er allerdings seine Krieger gut genug im Griff hat? Genau wie Polis taxieren sie unsere Frauen, die gerade die Speisen reichen, mit fast wollüstigen Blicken. Unbewusst ball ich die Fäuste. Es fällt mir schwer, mich zu entspannen. Selbst dann nicht, als alle im Rund miteinander reden und scherzen. Der Kelch Kräuterwasser wird herumgereicht und stetig nachgefüllt. Je mehr sich der Abend über diese Zusammenkunft wölbt, desto stärker kann ich den Glanz in den Augen der Tuns sehen. Das Kräuterwasser lässt sie allmählich ihre arrogante Haltung vergessen. Nachdem das Wildschwein, das am Spieß über dem Feuer hängt, kaum mehr Fleisch hergibt und die Körbe mit der süßen Knollenfrucht und den Körnerbratlingen geleert sind, streiche ich mir genau wie alle anderen über den vollen Bauch. Die Zeit für den Auftritt unserer jungen, unvermählten Frauen ist gekommen. Eine nach der anderen tritt vor die Gäste im steinernen Kreis und wie auf Kommando beginnen sich die Frauen zu wiegen. Ich lehne mich zurück und bewundere ihre geschmeidigen Bewegungen in den neuen Kleidern, die mit bunt gefärbten Kordeln in der Hüfte zusammengehalten werden. In den Haaren der Frauen stecken winzige Blüten und Zweige mit Früchten. Sie tanzen zu Ehren der Gäste und preisen sich dem Sohn des Tane auf dieselbe Weise an, wie sie es auch bei unseren Fruchtbarkeitsfeiern machen. Die Zuschauer begleiten den Tanz mit ihrem Stampfen. Ein Trommler schlägt den Rhythmus. Auch ich werde von dem Reiz ihrer Körper gefangen genommen und spüre, wie meine Lenden heiß werden. Ausgerechnet Bahne reißt mich plötzlich aus meiner Verzückung. Er stößt mir mit dem Ellbogen in die Seite.
Wo ist Larina? Sie ist nicht unter den Frauen.
Ich stutze, höre Besorgnis aus seiner Stimme. Kann es sein, dass sie erkrankt ist? Ich suche nach einer Erklärung für Larinas Fehlen. Barney schüttelt den Kopf. Nein, ich habe sie beim höchsten Sonnenstand noch mit ihren Freundinnen gesehen. Sie waren gerade von ihrem Bad am Fluss gekommen. Unwillkürlich zuckt mein Kopf zu Pollis. In dessen Augen liegt ein verkniffener Zug, den ich zuvor noch nicht bemerkt habe. Während die meisten das Geschehen mit großer Begeisterung quittieren, scheint er die Gesichtszüge der Frauen genau zu studieren. Tatsächlich beugt er sich gerade zu seinem Vater herunter und schüttelt den Kopf. Gleich einem Hieb in den Bauch raubt mir mein nächster Gedanke den Atem. Larina, ist er ihretwegen hier? Wir müssen sie suchen, Barney, stoße ich beunruhigt hervor, denn die Tatsache, dass Larina nicht ihren Platz unter den unvermählten Frauen eingenommen hat, sagt mir mehr als jedem anderen hier. Was ist, wenn sie... Weiter komme ich nicht, denn in dem Moment springt Pollis auf und hebt die Hand. Das reicht, ruft er über das Gemurmel von Bewohnern und Gästen hinweg. Diejenige, die ich suche, ist nicht unter diesen Frauen. Kann es sein, dass ihr uns eine oder vielleicht sogar mehrere Frauen vorenthaltet? Sind sie euch nicht gut genug für einen Tuns? Augenblicklich macht sich Empörung in unserem Kreis breit. Der junge Pollis verschmäht die sich ihm darbietenden Frauen. Auch in meinen Ohren klingen seine Worte mehr als unverschämt. Barnindes packt erschrocken meinen Arm. Meint er Larina? Ich deute ein Nicken an. Dann, das hast du neulich gemeint, als du gesagt hast, sie müsste eine neue Aufgabe bekommen. Sie wollte nicht mehr zu den Tuns. Seine Stimme überschlägt sich fast, obwohl er sich bemüht zu flüstern. Alles in mir verknotet sich zu einem Ballen Wut, den ich jetzt gegen mich selbst richte. Warum habe ich Larinas Sorgen verdrängt? Warum mich nicht mehr für sie eingesetzt? Barney, ich stöhne auf und packe ihn am Arm. Tu jetzt bitte nichts Unüberlegtes. Was muss gerade in ihm vorgehen? Zwar kennt er die Hintergründe nicht, aber sein Bran schwingt so stark für Larina, dass er alles tun würde, um sie zu beschützen. Ich suche nach ihr, presst Barney mühsam hervor und schüttelt meine Hand barsch ab. Er verschwindet in dem allgemeinen Aufruhr, ohne dass sich jemand daran stört. Ich bin nicht sicher, ob Larina gefunden werden will, trotzdem halte ich ihn nicht zurück. Rigos hochgezogene Augenbraue ignoriere ich ebenfalls. Stattdessen widme ich dem Geschehen um mich herum meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe Ungläubigkeit in den Augen unserer Männer und lese großen Unmut darin. Gleichzeitig fällt mir die aggressive Haltung von Pollis und seinen Kriegern auf. Ehrwürdiger Tane, Kanoa erhebt die Stimme. Das ist eine schwere Anklage eures Sohnes. Ist es nicht so, wie ihr es gewünscht habt? Wir haben uns bereit erklärt, einer Verbindung zwischen eurem und unserem Stamm zuzustimmen. Er steht auf, so als wollte er seinen Worten Nachdruck verleihen. Dabei war jedoch keine Rede davon, dass euer Sohn seine Wahl bereits getroffen hat. Obwohl das Feuer in unserer Mitte noch hell brennt, kommt es mir auf einmal so vor, als wäre der Stein, auf dem ich sitze, mit einer Eisschicht überzogen, die mich frösteln lässt. Kanoa spricht weise und verrät mit keinem Wort Larinas Fehlen. Habt ihr eure Frauen so schlecht im Griff? Der aufgebrachte Pollis verhöhnt unseren Stammesführer und erntet hohles Gelächter von seinen Kriegern. Tane tut nichts, um seinen Sohn zu zügeln. Im Gegenteil, er wirft erneut Zunder in das schwelende Feuer. Haltet ihr uns zum Narren, wie mein Sohn behauptet? Wo nun ist jenes Mädchen, das regelmäßig in unser Dorf kommt, um eure Heilkräuter einzutauschen? Ist sie euch zu schade für meinen Sohn? Ich fluche, springe auf und ich bin nicht der Einzige. Die Anschuldigungen gehen zu weit. Das muss jedem bewusst sein. Ich werfe einen kurzen Blick zu Kanoa, der sichtlich darum bemüht ist, die Fassung wiederzufinden. Jetzt, ich muss sofort handeln. Davon war in eurer Botschaft nicht die Rede, Tane von den Tuns, verschaffe ich mir mit lauter Stimme Gehör. Diese junge Frau, Larina, habe ich bereits zu meiner Frau erwählt, wenn sie es ist, von der ihr sprecht. Ungläubige Blicke tanzen mit den Schatten des Feuers im Kreis. Vereinzelte Aufschreie aus den hinteren Reihen. Ein Schlag mit der Faust auf die Brust, nicht nur einer. Irgendwo inmitten dieses Aufruhrs bin ich mir bewusst, dass ich gerade eine weitreichende Entscheidung getroffen habe. Wobei mir Pollis keine andere Wahl gelassen hat. Eher würde ich ihn im Zweikampf töten, als zuzulassen, dass er Larina Leid zufügt. Kanoa legt seine Hand auf meinen Rücken. In seinen wachen Augen sehe ich ein Erkennen und Dankbarkeit. Trotzdem nützt mir all das im Moment wenig, denn Pollis wirft seinen Umhang über seine Schulter und baut sich mit nur wenigen Schritten direkt vor mir auf. Er wirft mir einen finsteren Blick, zu der manch einen in meiner Nähe aufstöhnen lässt. Du kommst mir nicht in die Quere. Wer bist du, dass du dich meinen Wünschen in den Weg stellst? Ich kann nicht anders, als meine Schultern durchzustrecken und ihm die Stirn zu bieten, selbst auf die Gefahr hin, ihn noch mehr zu reizen. Nein, mein Lieber, du hast verloren. Ich bin Fino von den Laxes, Anführer unserer Krieger, und ich stehe unter Kanoas Schutz. So ist es, bestätigt Kanoa meine Worte. Im Stillen danke ich ihm für seine Unterstützung. Selbst Tane sollte jetzt begreifen, dass sein Sohn ein Heißsporn ist, den es zu mäßigen gilt. Doch Pollis wirkt wenig beeindruckt. Das lassen wir uns nicht bieten, stößt er wutschnaubend hervor. Komm, Vater, wir reiten zurück. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft überlegen, mit wem wir Handel treiben. Mit diesen Worten dreht er sich um, gibt seinen Kriegern durch ein Nicken das Zeichen zum Aufbruch. Wir sehen uns noch, verspricht er mir mit einem letzten finsteren Blick, bevor er den steinernen Kreis verlässt. Unweigerlich halte ich den Atem an. Wie wird Tane reagieren? Er wirkt nicht unzufrieden, im Gegenteil. Er scheint Gefallen an dem Auftreten seines Sohnes zu haben und folgt ihm ohne ein Wort des Dankes oder Abschieds. Ein Wimpernschlag lang schließe ich die Augen. Pollis mir zum Feind zu machen, lag mir am Anfang der Zusammenkunft ferner als das unbekannte Land hinter den Moragen. Jetzt bange ich tatsächlich um den Frieden, den wir alle so selbstverständlich wie eine wärmende Decke hinnehmen. Aus Kanoa ist aller Lebenswille gewichen. Die Ältesten und ein paar Männer reden auf ihn ein. Ihre Köpfe hängen tief zusammen, die Mienen von Sorge gezeichnet. Aber ich kann nur noch an Larina denken, die nichts weiß von den düsteren Wolken, die gerade über unser Dorf aufziehen. Und dass ich sie in einem Augenblick der Sorge um unseren Stamm vor so vielen Zeugen zu meiner Frau erwählt habe. Was hast du getan, Larina? Hast du gewusst, dass Pollis deinetwegen gekommen ist? Ich kann vom Glück reden, dass Bane nicht in der Nähe war, denn er hätte meine edlen Absichten darin sicher nicht gesehen, obwohl ich bezweifle, dass er wiederum den Mut gehabt hätte, über den Kopf seines Vaters eine solch bedeutsame Entscheidung zu treffen. Während mir meine Krieger zustimmend auf die Schulter klopfen und mir ihren Respekt zollen, frage ich mich, wie es nun weitergehen wird und fürchte um die Folgen dieser Zusammenkunft.
Es war spannend. Lass uns mal ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Okay, das ist eine ganz spannende Frage. Ich war in Österreich im Urlaub zum Wandern und bin irgendwann auf einem Bergkamm gestanden. Da hat es echt geblasen. Ich weiß noch genau, wie der Wind da rumgefegt hat und ich so in die Ferne geschaut habe und diese Bergwelt sich vor mir so entfaltet hat. Also man hat einfach diesen Wahnsinnsblick und irgendwie kam mir der Moment, dieser Gedanke, da müsste ich einfach eine Geschichte schreiben. In genau dieser Welt. Und ja, dann hatte ich Urlaub und habe angefangen zu schreiben. Und daraus ist tatsächlich erst eine Kurzgeschichte entstanden über Fino und Elin, die auch dann in Nachtfunke eine Rolle spielt. Und die ist in einer Anthologie erschienen, damals im Drachenmond Verlag. 2018. Und die Leserstimmen, die waren dann aber so positiv und die eine Rezensentin schrieb, sie will unbedingt mehr über diese Bergwelt in den Moragen erfahren. Und dann habe ich beschlossen, okay, schreibst du jetzt mal weiter. Und daraus ist dann eine Dilogie entstanden. Also das war tatsächlich anfangs gar nicht so geplant.
Das ist super, dass dann gleich so was Großes draus entsteht.
Ja, also freue ich mich auch. Der Wechsel von den Verlagen ist tatsächlich, also ich hatte natürlich erst gedacht, ich lasse das dann auch im Drachenmond Verlag erscheinen, aber das hat dann bei denen einfach vom Genre oder von dem, was sie damals, wo sie ihren Schwerpunkt gesetzt haben, gar nicht so gut reingepasst. Und darum bin ich umso glücklicher gewesen, als dann der doch noch recht junge Tagträumer Verlag, der aber fantastische Bücher macht, dass der dann gesagt hat, er macht die Geschichte.
Das ist doch großartig, oder? Dass du dann doch noch einen Verlag gefunden hast.
Mhm.
Ach, sehr schön. Auf jeden Fall. Da freue ich mich für dich auf jeden Fall. Wo schreibst du?
Wo ich schreibe, überall. Überall. Ich könnte sogar auf der Toilette schreiben, als ich jetzt mal blöd gesagt, weil ich tatsächlich erstmal meine Geschichten mit Stift und Papier schreibe. Das heißt, ich kann auf dem Weg in die Arbeit schreiben, wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahre. Ich kann, wie gesagt, ja, jederzeit, jeden Moment im Schlaf beim Bett, wenn ich im Bett schlafe und aufwache und eine Idee habe. Ich habe immer Stift und Papier bei mir, immer, liegt auch immer neben dem Bett bereit, und oft schreibe ich dann aber wirklich im Freien, also am Wasser, wie gesagt in den Bergen, weil mich das unwahrscheinlich inspiriert, und im Winter dann vielleicht eher mal auf dem Sofa unter der Kuscheldecke, und erst wenn dann so drei, vier College-Blöcke voll sind, dann setze ich mich hin an den Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer, das war ehemals ein Kinderzimmer, jetzt ist es Arbeitszimmer, und dann tippe ich natürlich ganz fleißig ein, und dafür nutze ich dann auch jede freie Minute, die ich neben meiner Arbeit in der Buchhandlung finden kann.
Hast du trotzdem feste Tageszeiten, wo du sagst, okay, das ist jetzt meine Schreibzeit, da schreibe ich, oder ist das so ganz spontan bei dir?
Tatsächlich, ich schreibe oft gerne früh morgens. Ich bin, wenn ich in die Arbeit muss, erst zwischen 9:30, 10 im Dienst, manchmal auch erst um 11 die Schicht. Und dann habe ich morgens einfach noch Zeit. Das habe ich mir auch irgendwo so angewöhnt, als die Kinder sind ja auch früher aus der Schule, also in die Schule gegangen, 7:30, dann war sowieso ab da dann Zeit. Und jetzt sind die ja aus dem Haus. Aber das habe ich mir schon so beibehalten, dass ich morgens auf jeden Fall schreibe. Wird immer gleich eine große Tasse oder Kanne Tee dazugestellt, und dann lege ich los. Und ja, wenn ich nicht zu müde bin, dann natürlich auch noch abends, aber da kann es dann auch schon ganz schnell mal mitten in der Nacht werden, weil wenn ich dann schon drin bin, dann schreibe ich natürlich auch gerne mal ein bisschen länger. Aber letztlich nutze ich wirklich jede freie Minute. Weil sonst klappt das nicht mit einem, ich habe so einen Dreivierteljob in der Buchhandlung, also, und dann noch die Familie. Also man muss schon schauen, wo man die Zeit findet zum Schreiben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Warum bist du Autorin geworden?
Das ist immer so die schönste Frage für Autoren. Ich habe natürlich schon als Jugendliche Bücher gefressen ohne Ende und habe mich da auch in Welten hineinversetzt. Wie gesagt, ja schon Herr der Ringe so wirklich geliebt und da auch so Fantasy-Spiele mit meinen Freundinnen gespielt, und mein Hamster, fällt mir gerade ein, mein Hamster hieß sogar Thorin, also eine Gestalt aus dem Buch, und ich habe dann immer schon geschrieben, Briefe, lange Briefe an meine Oma, an Freunde, ich habe Tagebücher gefüllt, dann als die Kinder klein waren, habe ich für die Geschichten geschrieben, also Schreiben war halt immer schon für mich was ganz Selbstverständliches. Und dass ich Autorin geworden bin, habe ich eigentlich einem Zufall zu verdanken. Ich habe irgendwann beschlossen, jetzt sind die Kinder schon so ein bisschen größer, jetzt habe ich mal Zeit für mich, und dann habe ich einen Schreibworkshop besucht. Eigentlich so, wirklich aus einer Laune heraus. Und in dem Schreibworkshop, da musste man natürlich was vorlesen, was man so geschrieben hat. Und da habe ich so positives Feedback bekommen, dass ich im Endeffekt gleich danach so mein erstes Fantasy-Buch für Jugendliche geschrieben habe. Und das hat auch sofort ein Verlag damals, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Damals war das der Carlsen Verlag, der hat das neue E-Book-Label Impress begonnen, und die haben das sofort unter Vertrag genommen und noch 3 weitere Bücher. Also von daher waren das lauter Zufälle und nicht so und jetzt werde ich Autorin, jetzt fange ich an, sondern es ging irgendwie so von alleine.
Das hört sich großartig an. Du hast richtig Glück gehabt, das ist auch selten.
Ja, das ist mir damals nicht bewusst gewesen, muss ich gestehen. Erst im Nachhinein ist das alles eigentlich mehr klar geworden, weil dann habe ich das natürlich, je mehr Autoren, ich kannte damals ja auch noch keine anderen Autoren, ich habe zu Hause für mich geschrieben, und dann war ich auf der ersten Buchmesse und lernte andere Autoren kennen und dachte, oh ja, die haben ja auch so ihre
ihre Gründe, warum sie schreiben und was sie schreiben. Und der eine hat es leichter und schneller, der andere hat viel länger gebraucht, um irgendwas veröffentlichen zu können. Das ist mir dann auch erst bewusst geworden. Und ich sag mal, es ist nicht unbedingt ein ganz selbstverständlich, dass dann jedes weitere Buch auch einen Vertrag findet. Also ich habe viel auf tatsächlich auf den Buchmessen Kontakte geknüpft. Das war für mich sehr wichtig und ist jetzt umso trauriger, dass schon so lange keine Buchmesse mehr stattfinden kann. Also die letztjährige ausgenommen in Frankfurt, da habe ich mich noch nicht getraut hinzugehen. Aber das fehlt dann schon auch, um den Kontakt zu den Verlagen zu haben. Das auf jeden Fall. Aber ich schreibe weiter und ich freue mich über jedes Buch, das wirklich auch in die Welt hinaus darf.
Planen oder einfach drauf losschreiben?
Auch so eine Lieblingsfrage. Und ich gehöre tatsächlich zu denen, die einfach drauf losschreiben, weil es letztlich bei mir immer nur so eine Idee gibt. Also ich nenne es immer so eine Vision. Manchmal habe ich erst einen Namen und dann, also so von so einer Hauptfigur oder von zwei Hauptfiguren, und dann kommt eine Geschichte in so einem, nur so ein Gefühl oder so eine Vision, wo es hingehen könnte. Und dann schreibe ich tatsächlich drauf los und das ja wirklich mit Hand, also mit tausendfach durchgestrichen, und es sieht ziemlich aus wie Kraut und Rüben in meinen College-Blöcken. Aber hilft mir, um einfach so im Fluss zu bleiben und wohin die Geschichte geht. Ich habe dann auch meistens nur ein vages Ende, wo es hingehen soll, aber das habe ich tatsächlich auch schon zweimal verändert und einmal sogar komplett in eine andere Richtung geschrieben. Also von daher, ja, drauf losschreiben.
Das ist doch wunderbar. Sowas höre ich auch sehr gerne, wenn Autoren mal sagen, ich schreibe einfach drauf los, ich plane gar nicht groß. Das ist ja auch eher selten.
Ja, es ist ein bisschen anstrengender, weil man dann natürlich beim Überarbeiten extrem aufpassen muss. Also ich muss dann tatsächlich danach anfangen und zu gucken, natürlich die Charaktere aufschreiben, damit er auch ja die blauen Augen behält von Anfang bis Ende und solche Sachen, oder dass dann halt auch der Bogen stimmt. Das muss ich dann im Nachhinein tatsächlich schon auch machen, so ein bisschen das Worldbuilding überprüfen und sowas. Insofern ist es fast mehr Arbeit, als wenn ich es wahrscheinlich vorher schon gehabt hätte. Aber es hilft mir, so kreativ zu bleiben.
Na, das ist doch super. Mhm. Wo finden wir dich denn bei Social Media?
Ja, also tatsächlich habe ich eine eigene Webseite. Da findet man alle Bücher drauf, die ich geschrieben habe. Ich bin auch auf Facebook und Instagram. Auch ganz normal unter meinem normalen Namen, also außer das Hü von Hübinger mit UE geschrieben. Also Facebook heiße ich Marion Hübinger Autorin, auf Instagram heiße ich Marion Hübinger, und meine Webseite ist marion-hübinger.de. Und auf Instagram bin ich tatsächlich am aktivsten. Das habe ich eine Zeit lang habe ich ganz viel Facebook gemacht, dann habe ich Instagram entdeckt, und das finde ich tatsächlich eigentlich die spannendere Seite. Und da kann man ganz viel über mein Autorenleben erfahren, über neue Bücher, über das Schreiben. Es gibt mal einen Buchtrailer oder ein kleines Video von mir. Und da stehe ich auch am meisten tatsächlich im Austausch mit meinen Followern oder mit anderen Autoren. Und tatsächlich haben wir uns auch so den Kontakt zu dir gefunden, oder bin ja auch auf Instagram über den tollen Podcast gestoßen. Und auf Facebook bin ich schon auch, aber seltener. Das hat jetzt wirklich mehr mit Zeitmanagement zu tun, und ich will eigentlich nicht eins zu eins, was ich auf Instagram poste, auch auf Facebook posten. Das fand ich irgendwie so unkreativ. Also deswegen mehr dort.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
Also die Dilogie Nachtfunke, die gibt es sowohl als Printausgabe als auch als E-Book, ganz normal natürlich im Buchhandel und in allen Online-Shops. Man kann sie aber auch ganz wunderbar im Online-Shop vom Tagträumer Verlag selber erwerben, und dort gibt es auch immer schöne Lesezeichen dazu, weil die ganz tolle Merchandising-Sachen auch machen.
Von daher, wenn man diesen kleinen Verlag direkt unterstützt und dort kauft, freut der sich natürlich auch sehr. Aber an sich, wie gesagt, überall, wo es Bücher gibt.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Was wünsche ich mir von meinen Lesern? Im Prinzip wünsche ich mir oder stelle ich mir immer so vor, wenn sie lesen, dass ich sie einfach mitnehme in meine Welten, also die in meinem Kopf ja entstanden sind. Und wenn es jetzt die Fantasy-Welten sind, sowieso natürlich, dass sie eintauchen in diese ferne Welt. Ja, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich Rezensionen lese. Da geht es mir wie jedem Autor, jeder Autorin, weil Rezensionen zu Büchern sind halt auch spannend, egal ob sie gut ausfallen oder mal nicht so gut. Einfach schön zu sehen, dass die Bücher gelesen werden. Und ich freue mich tatsächlich auch, wenn man mir auf den sozialen Kanälen, also sprich jetzt natürlich auch Instagram, folgt. Und da darf man mich auch gerne anschreiben oder mich mal fragen, ob ich irgendeine Aktion mache. Also ich habe da auch ganz viel und gern mit Bloggern zu tun, aber auch mit Lesern. Ich denke mir mal, das ist für uns einfach wichtig, weil ja, je weniger wir im Außen sein können, und das ist jetzt ja Corona-bedingt gerade auch alles so wenig, umso schöner ist es, wenn man tatsächlich auch auf diesen sozialen Kanälen sich austauschen kann oder irgendwie mal angeschrieben wird. Also ich finde es immer spannend und ich versuche auch immer, jedem zu antworten, der mir schreibt. Also das ist bereichernd für mich und macht mir auch Freude und ist auch motivierend. Ja.
Da gebe ich dir recht. Auf jeden Fall. Ja, wir sind leider schon am Ende, Marion.
Oh.
Das war so schön. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und ich hoffe natürlich, dass du bald wiederkommst.
Ja, ich würde gerne. Ja, hast ja gehört. Ich habe noch, also Teil 2 noch in petto und noch ein bisschen was anderes. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, heute da zu sein und ich bedanke mich auch ganz herzlich für diese Möglichkeit. Und bin dann gespannt, wie es weitergeht.
Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir heute auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Ja, sehr, sehr gerne und danke nochmal für alles. Tschüss.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.